Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe am Sonntag. Mit einer Bilanz der Leipziger Buchmesse. Rund 2000 Aussteller aus 54 Ländern waren vertreten. Ein Buch Overkill jedes Jahr, aber natürlich auch ein Leserausch. Zeitgleich in Nürnberg fand wieder der Hofbauer-Kongress statt. Ein Filmfestival der besonderen Art, das seine Wurzeln mal im Soft-Erotik-Film der 1970er Jahre hatte. Inzwischen aber auch filmwissenschaftlich an den guten alten Heimatfilm rangeht. Und ein kleiner Fotografie-Schwerpunkt. Peter Hujar, Liz Deschenne, Albert Skopin, alle in New York fotografierend unterwegs. 4 Tage Leipziger Buchmesse gehen zu Ende und einmal mehr hat die Messe einen Besucherrekord verzeichnet, obwohl die Branche ja in einer Krise ist, zumindest was die Umsätze betrifft. Mit über 310.000 Gästen schließt diese Ausgabe ab. Leipzig steht ja auch immer für ein Buchfest, ein Lesefestival, aber es war auch eine politisch aufgeladene Veranstaltung. Meine Kollegin Wiebke Poromka ist zurück aus dem Trubel, Zeit Bilanz zu ziehen. Wiebke, fangen wir doch mal an mit dem kulturpolitischen Streit um den Buchhandlungspreis, der sich durch die vergangenen Tage gezogen hat, also angefangen von den Buhrufen für Kulturstaatsminister Weimar bis hin zum Kommentar der Belletristikpreisträgerin Katharina Polatjan in ihrer Dankesrede. Welche Spuren zieht dieser Streit denn nun nach sich?
Katharina Polatjan hat ja in ihrer Dankesrede gesagt, sie wolle das Eingreifen des Kulturstaatsministers in den Buchhandlungspreis, den Ausschluss also von 3 Buchhandlungen, nicht mit dem sowjetischen Geheimdienstterror vergleichen. Der hat ihre Eltern Ende der 70er Jahre entscheiden lassen, Moskau und auch die Sowjetunion zu verlassen. Aber, hat Katharina Polatjan gesagt, dieser diffuse Verweis auf Erkenntnisse des Verfassungsschutzes, mit denen Wolfram Weimar seine Entscheidung begründet hat, die hätten in ihr doch ein tief verwurzeltes Unbehagen und auch dunkle Erinnerungen geweckt. Und diese Rede Polatjans markiert vielleicht ganz gut, was nicht nur auf der Buchmesse, sondern auch schon im Vorfeld deutlich wurde. Der Literaturbetrieb, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die Verlage, die werden nicht nur aufmerksamer, was kleinere Verschiebungen oder auch punktuelle Eingriffe der Politik in die Kultur angeht. Dieser Kritik wird auch entschieden Ausdruck verliehen, so eben auf der Buchmesseneröffnung, aber auch in sehr, sehr vielen Gesprächen auf und neben den Bühnen war das in Leipzig zu hören. Und interessanter und vielleicht auch nicht ganz untypischerweise hat sich das relativ rasch da in Leipzig zu so einer Art Euphorie oder auch Aufbruchsstimmung gewandelt. Der Buchbranche geht's ja generell nicht gut. Die finanzielle Anspannung ist groß. Deshalb haben in den vergangenen Monaten zum Beispiel verschiedene kleine Verlage, zuletzt der Kanon Verlag, sich unter das Dach des größeren Kamper Verlags begeben, weil sie geglaubt haben oder vielleicht auch gewusst haben, dass sie womöglich allein unter den verschärften Bedingungen des Buchmarkts keine langfristige Perspektive haben. Und in den Leipziger Messehallen hatte man jetzt den Eindruck, da ist plötzlich das Gefühl von Solidarität, von einem gemeinsamen Einsatz in die eigene Sache. Die Literatur, die ist natürlich immer da, aber im Alltagsgeschäft geht dieses Bewusstsein und auch diese Lust daran vielleicht manchmal so ein bisschen unter, ist nicht so ganz präsent im Bewusstsein. Und der neue Vorsteher des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Sebastian Gugolz, der hat das ja schon auf der Eröffnung der Messe im Leipziger Gewandhaus auf die Formel gebracht. Er sei stolz auf die Buchbranche und mir scheint, darin steckt die Hoffnung, dass auch das Buch noch einmal seine eigene Relevanz mit so ein bisschen mehr Strahlkraft auch in die Öffentlichkeit gebracht hat, auf dieser Messe und vielleicht auch darum herum.
Die Schriftstellerin Katharina Polatjan, sie hat ja den Preis der Leipziger Buchmesse für einen Roman bekommen, der 100 Jahre europäische Geschichte durchläuft. Der Donauraum war auf der Messe Schwerpunktregion. Auch da wurde viel europäische Geschichte beleuchtet. Jetzt könnte man ja auf den Gedanken kommen, dass das eine Messe war, die vielleicht eher so eine Verankerung im Vergangenen sucht, statt die Gegenwart so isoliert zu betrachten. Also man hätte ja auch einfach mal viel über KI sprechen können.
Das stimmt, aber eine andere Preisträgerin, die Historikerin Marie-Janine Kalik, die den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch bekommen hat für ihr Buch Balkan-Odyssee 1933 bis 1941, die also von einer etwas anderen Balkanroute erzählt, nämlich von Fluchtrouten, die Künstler wie Ernst Toller, Manesse Sperber oder Tilla de Rieux durch Südosteuropa genommen haben, um dem mörderischen Regime der Nationalsozialisten zu entkommen. Die hat einen Aphorismus von Mark Twain aufgegriffen, wiederum in ihrer Dankesrede. Und sie hat gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Also was sagen will, man kann von der Geschichte, vor allem von der jüngeren Zeitgeschichte, natürlich auch Erkenntnisse für die Gegenwart ableiten oder auf jeden Fall für die Gegenwart sensibilisiert werden, ohne dass man immer so ganz unmittelbare Vergleiche ziehen kann. Das gilt dann eben auch für die Bücher eines noch weiteren Preisträgers, nämlich des Schriftstellers Miljenko Jergovic, der in seinen Romanen und Erzählungen vor allen Dingen die postjugoslawische Gesellschaft und deren Versehrungen und Verwerfungen thematisiert, was vor allem immer auch heißt, von den Folgen religiös oder nationalistisch und kulturell motivierter Kriege zu sprechen. Man könnte in diesem Zusammenhang auch noch einen Autor, der diese Gastlandregion vertreten hat, nennen, Michal Worecki. Das ist ein slowakischer Autor, 1976 geboren, und der erzählt in seinem Sachbuch Der Dissident ja von einerseits seinem eigenen Erleben des Endes des Eisernen Vorhangs. Und der hat aber eben auch erlebt, wie jetzt unter Ministerpräsident Robert Fico in der Slowakei autoritäre Ideologien wieder an Konjunktur gewonnen haben. Und dafür sensibilisiert er eben in seinem Buch. Und er hat aber mit diesem Buch auch ein ganz entschiedenes Plädoyer für den individuellen Widerstand geschrieben. Also da geht sozusagen die Geschichte, die jüngere und die etwas weitere Zeitgeschichte immer in Dialog mit der Gegenwart in diesen Büchern, die da im Fokus standen in Leipzig.
Und da nenne ich jetzt noch einen weiteren Autor, Dmitri Dinev. Der hat in einem Interview mit Blick auf diese Schwerpunktregion Donau gesagt, es ist gut, den Fokus zu verlieren. Es ging nämlich um die Frage, ob man überhaupt, wenn man sich mit einem ganzen Donauraum beschäftigt, da noch den Überblick behalten kann. Was hast du denn, Wiebke, von dieser Region an Neuem, an Anregendem mitgenommen?
Das Interessante auf so Buchmessen ist ja, dass man in so verschiedenen Aggregatzuständen darüber geht. Wenn wir als Literaturredaktion auf der Messe sind, dann sind wir auch sehr viel auf Bühnen und moderieren und führen Gespräche. Und für mich ist da immer das Interessante, dass ich sehe, wie drumherum vor allen Dingen ganz, ganz viele junge Menschen mit großen Büchertaschen durch die Hallen laufen und sich Lesungen anhören, sich Bücher signieren lassen. Also das ist jetzt so ein bisschen allgemein gesprochen, aber ich glaube, was man wirklich auf dieser Messe lernen kann, ohne jetzt einzelne Themen rauszugreifen, dass Bücher wirklich etwas sind, was auch für eine nachfolgende Generation so einen ganz großen, jetzt mal ein bisschen banal gesagt, so einen Glitzerfaktor, so einen Faszinationsfaktor haben. Und das ist was, was auch, glaube ich, die Buchbranche insgesamt jetzt auf dieser Messe, weil gerade junge Leute, die eben Fantasy lesen oder Manga oder New Adult Romane, die waren nicht mehr so in einer eigenen Halle eingehegt, sondern sind so in alle anderen Hallen diffundiert. Und das hat sich auf so eine ganz schöne Weise vermischt, da so eine, sozusagen die alte Literatur, die eher intellektuelle Literatur und aber auch diese Literatur, die in neue Regionen, neue Erzählweisen vordringt. Und ich glaube, das war anders als auf vorherigen Messen, war das auch für die traditionellen Verlage so ein bisschen anregend.
Was waren denn deine persönlichen Highlights?
Ein Abend, den ich wirklich besonders fand, war die Buchpremiere von Lukas Rietschel, die am Freitagabend im Leipziger Schauspielhaus stattgefunden hat. Also nicht auf den Messehallen, aber doch im Umfeld von Leipzig liest. Diese Leipziger Messe ist ja so ein großes Lesefestival. Und es war in Anführungsstrichen nur eine Buchpremiere eines Autors, der seinen dritten Roman geschrieben hat. Ein großes ostdeutsches Gesellschaftspanorama. Und dieses Haus war nicht nur ausverkauft, sondern ich glaube, es hat mindestens 2 Stunden gedauert, bis die Signierschlangen, die sich da um Lukas Rietschel gebildet hatten, bis die dann endlich sich so langsam verlaufen hatten. Das war also wirklich ein Abend, in dem man gesehen hat, die Literatur ist ganz wesentlich.
Meine Kollegin Wiebke Poromka über die diesjährige Leipziger Buchmesse, die heute Abend zu Ende gegangen ist. Vielen Dank und gute Erholung.
Sehr gern, danke.
Die Geschichte von Othello, man kennt sie als Schauspiel von Shakespeare, aber auch in der Opernfassung von Verdi. Es geht um einen siegreichen Feldherrn und eine große Liebe. Aber Othello ist schwarz und wird in der venezianischen Gesellschaft nur geduldet, weil er erfolgreich ist. Und er hat einen Gegenspieler, der ihn zu Fall bringen will. Der international gefeierte Regisseur Leo Muscato hat nun mit Verdis Othello seine erste Operntragödie in Bonn inszeniert. Und Stefan Keim war als Kritiker für Fazit dabei. Stefan, der Othello ist ja ein vielschichtiger Stoff, da kann man einiges rausholen. Was macht Leo Muscato damit? Was interessiert ihn daran?
Also zunächst einmal nicht den Rassismus. Othello ist hier kein Schwarzer. Das ist dann auch keine Debatte über Blackfacing oder so etwas, sondern er wird von einem weißen Tenor gespielt, George Oniani, übrigens ganz ausgezeichnet gesungen. Es geht ihm um den Krieg und es geht ihm vor allen Dingen um Femizid. Der Krieg wird erstmal im Bühnenbild, wie ich da finde, sehr gut dargestellt. Und zwar das Ganze wird verlegt in den Zypernkrieg 1974. Zypern ist der Schauplatz der Oper. An den habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Das ist aber auch gar nicht so konkret wichtig. Wir sehen Gemäuer, die geschichtsträchtig sind, und da drin sind dann aber so Wellblechtore, die schon verrostet sind, und die Uniformen sehen auch sehr heutig aus. Das ist diese Grundlage, eine Atmosphäre von starker Unsicherheit, und in dieser Atmosphäre wird dann Othello von dem Intriganten Iago manipuliert. Da hören wir den Bariton Simone Piazzolla. Und es gibt schon schwärzere und dämonischere Iagos, aber das ist so mehr oder weniger der Manipulator von nebenan. Es hat also einen großen Realismus in dieser Aufführung. Es geht jetzt nicht um irgendwelche Gruseleffekte.
Giuseppe Verdi, der war ja ein großer Shakespeare-Fan, hat mehrere seiner Stoffe verarbeitet, aber beim Othello hat er, glaube ich, zuerst gezögert. Wie viel Shakespeare steckt denn in dieser Inszenierung noch drin?
Es steckt extrem viel drin. Vor allen Dingen hat auch Leo Muscato in einem ganz wichtigen Punkt Shakespeare wieder mehr zur Geltung gebracht. Und das ist Desdemona. Das ist die große Frauenrolle. Die ist bei Verdi so ein bisschen die Stillduldende und Leidende. Da ist Verdi bei all seiner psychologischen Meisterschaft, und natürlich muss man da seinen Librettisten Arrigo Boito auch nennen, da ist er dann doch im Opernklischee des 19. Jahrhunderts. Und Leo Muscato gibt Desdemona einen Beruf. Sie ist nicht nur die Gattin Othellos und ein hohes, reiches Mädchen aus Venedig. Sie ist Fotografin. Sie hat wirklich was zu tun. Es spielt auch ein Teil des Bühnenbildes, ist auch ihr Fotostudio. Und sie ist deutlich aktiver. Sie versucht auch klarzumachen, dass wie man mit ihr umgeht. Und es gibt eine Szene, die geht wirklich zu Herzen. Das ist im vierten Akt. Da wird sie geohrfeigt in aller Öffentlichkeit und zu Boden gestoßen. Das steht schon so in der Oper. Und dann hat Leo Muscato etwas Beklemmendes gemacht. Alle, auch die, die dann später auf Distanz Solidarität bekunden, drehen sich von ihr weg. Sie bleibt da völlig alleine, und das greift einem gerade bei diesen ganzen aktuellen Debatten auch um virtuelle Gewalt. Und das wird nicht auf der Bühne dargestellt, aber das hat man natürlich, wenn man die Oper jetzt guckt, im Hinterkopf, und plötzlich ist diese eigentlich ja fast schon etwas kulinarisch inszenierte, erzählerisch inszenierte Oper völlig aktuell durch die Inhalte und durch die Präzision.
Interessant finde ich, dass man diese Aktualität herstellen kann, obwohl dieser Stoff quasi von vor einigen Jahrhunderten dann nicht in die Gegenwart, sondern in die 70er Jahre geholt wird. Also es ist ja eigentlich auch recht anspruchsvoll, ne?
Ja, und das ist wirklich die Meisterschaft auch des manchmal ja heute gar nicht mehr gerade im Feuilleton so besonders bestaunten klassischen Theaters, dass man es eben wirklich erzählt. Und nebenher ist es eine großartige Bühne von Federica Parolini, weil die Spielorte sich auch immer wieder rein und rausschieben. Das ist ist fast schon filmisch inszeniert. Die Bühne ist ständig in Bewegung. Das Ensemble ist auch sehr glaubwürdig spielerisch inszeniert. Ich finde es eine tolle Leistung von Leo Muscato und seinem Team.
Vielleicht noch ein Wort zu den Sängerinnen. Über einen haben wir schon gesprochen, Catherine Henry. In der Rolle der Desdemona, war das überzeugend?
Ja, sie ist eine neue Sängerin aus den USA. Ihr Europa-Debüt, wenn ich richtig informiert bin. Sie soll jetzt ins Ensemble nach Bonn kommen. Hören wir doch kurz. Das ist das Ave Maria, das ist das Gebet von Desdemona, bevor sie umgebracht wird. Es ist eine sehr, sehr schöne Stimme. Sie könnte vielleicht hier und da noch einen etwas geraderen Ton suchen. Sie singt fast durchweg mit Vibrato, macht das aber wirklich ganz ausgezeichnet. Riesentalent. Und Georges Oniani als Othello haben wir gerade schon erwähnt. Tolles Ensemble. Der Kaftan holt aus den Beethoven-Sinfonikern so viel raus. Die Riesendramatik dabei immer durchhörbar. Du hörst wirklich auch jedes Orchester, jedes Instrument im Tutti, und er zeigt auch wirklich, wie genial Verdi psychologisch die Seelenlandschaften der Hauptfiguren gestaltet hat. Also ich finde es eine richtig gute Aufführung in Bonn.
Verdis Othello am Theater Bonn. Heute Abend war Premiere. Am 27. März ist die nächste Vorstellung. Stefan, was ist eigentlich der Stand zur Zukunft des Theaters? Da gibt's doch auch die Diskussion, ob saniert wird oder man neu baut.
Ja, das ist gerade eine ganz heiße Diskussion in Bonn. Die gab's auch viel drumrum um diese Premiere heute. Also die Stadt hat die Idee, weil Oper und Schauspielhaus saniert werden müssen und das furchtbar teurer wäre, hat die Stadt gesagt, auf der anderen Rheinseite in Beuel ein Neubau, das ist besser, und dann kann man das auch alles zusammenfassen. Oper, Schauspielhaus, da soll so ein richtiges Theaterzentrum entstehen. Finde ich auch erstmal eigentlich eine gute Idee. Der Nachteil ist aber, dass dann Bad Godesberg als verlassener Stadtteil erst von der Regierung, dann von der Kultur mit dem Verlust des Schauspielhauses sehr ausbluten würde und die Oper von ihrem jetzigen Spielort am Rhein wegkäme. Und es gibt eine ganz große Bewegung in Bonn, die sagt, die Oper und das Theater muss im Zentrum der Stadt bleiben. Die denken, es wird abgeschoben nach Beuel. Es haben beide Seiten wirklich viel Argumente für sich, und ich glaube, da gibt es noch eine heiße Diskussion in Bonn.
Stefan Keim live über die Bonner Othello-Premiere, inszeniert vom italienischen Regisseur Leo Muscato, und die Diskussion um die Zukunft des Hauses. Vielen Dank, Stefan.
Gerne.
Peter Hooja zählte zu den wichtigsten Fotografen der New Yorker KünstlerInnenszene, bis er 1987 mit nur 43 Jahren an den Folgen von AIDS starb. Bekannt wurde er für ziemlich experimentelle Schwarz-Weiß-Porträts von Berühmtheiten und seinen Blick in die vielfältige Homo-Szene der damaligen Zeit. Im Berliner Gropiusbau sind Hoojas Bilder jetzt zu sehen, aber verwoben mit dem zeitgenössischen Blick der Fotografin Liz de Shannon, die mit dem Medium-Fotografie ganz anders umgeht. Unser Kunstkritiker Carsten Probst hat die Ausstellung mit den scheinbar sehr gegensätzlichen Ansätzen gesehen. Carsten, zunächst mal Peter Hooja. Wie würdest du das Werk, denn das Wesen seines Werks beschreiben?
Ja, also Schwarz-Weiß-Porträts, sag ich mal, von KünstlerInnen oder der KünstlerInnen-Community im East Village von New York in den 80er Jahren und so im Umkreis, sag ich mal, der Factory von Andy Warhol, gibt es ja in der Kunstgeschichte jetzt, in der jüngeren, nicht zu wenige. Und das Besondere an Peter Hoojas Bildern ist, dass er eigentlich nie mit dem Porträt der Porträtierten selbst zufrieden ist. Also er sucht gar nicht unbedingt so dieses Charakteristische an der mehr oder weniger prominenten Person, die er da porträtiert. Das ist ja normalerweise das, was man so kennt, irgendwie hinter dieser Maske der Prominenz nochmal so das Eigentümliche persönlich herauszukristallisieren, durch das Foto herauszuarbeiten. Er macht es anders. Er inszeniert diese Bilder ganz gezielt über die Ebene der fotografischen Entwicklung. Also damals ja noch über die Dunkelkammer, die Effekte durch Belichtung und Chemie. Das fotografische Porträt löst sich ab von der Person, die porträtiert wird. Das Bild ist eine ganz eigenständige Realität. Ich nenne mal so ein ganz schönes Beispiel. Am Anfang der Ausstellung, da hängen unter anderem Porträts von seinem Künstlerkollegen David Wojnarowicz. Und Auf einem wischt sich Vonarovic auch mit der flachen Hand direkt über das Auge. Man weiß nicht genau, ist das jetzt inszeniert oder Zufall, aber diese flache Hand verdeckt das halbe Gesicht mit 5 geraden Linien, die Finger sind. Und Huscher macht das sozusagen mit diesen kleinen Schatten in der Entwicklung zu so einem geometrischen Muster fast. Das sieht fast eher aus wie Architektur. Und plötzlich beginnt sozusagen die Realität dieses Porträts zu changieren und sich in etwas Abstraktes aufzulösen. Und so hat er denn eben auch immer seine ganz anderen Porträtierten immer irgendwie ein bisschen verfremdet.
Also so eine Dunkelkammerarbeit, die man richtig sieht dann auf den Bildern, ja?
Die man, wenn man genauer hinschaut, dann eben auch sieht. Und jeder, den er porträtiert, seien es eben KünstlerInnen in seiner Umgebung, sei es die Queer Community, der er sich auch gewidmet hat, gehört für ihn eben auch jeweils einer ganz eigenen Wirklichkeit an. Also die Wirklichkeit des Bildes und die jeweils eigene Wirklichkeit der Porträtierten.
Wie verhält sich die Arbeit von Lis de Chêne dazu?
Ja, das ist wirklich sehr spannend, finde ich. Rein äußerlich haben diese beiden, wie Sie ja schon gesagt haben, nichts miteinander zu tun. Lis de Chêne ist Jahrgang 1966, sie ist Peter Huscher nie begegnet. Ihre Arbeiten sind eigentlich als Fotografien im landläufigen Sinn gar nicht zu erkennen, wenn man sie mit den Bildern von Peter Huscher zumindest vergleicht. Zum Beispiel in dem eben erwähnten Eingangsraum der Ausstellung mit den Porträts von etwa David Vojnarovic hängen an einer großen Trennwand, die mitten durch den Saal läuft, 60 und an den Seitenwänden auch 60 schmale Stäbe mit Silber-Gelatine-Fotogrammen. Das sind so silbrig-metallisch glänzende, ja, aufgedampfte Emulsionen eigentlich, die so einen metallischen Glanz erzeugen. Das ist natürlich kein Porträt, das sind keine Porträtfotos, das sind Forschungen an serieller Fotografie und haben gleichzeitig so einen minimalistischen, ja, Glanz, kann man sagen, einen Eindruck. Zugleich gibt es aber so seltsame Zwiegespräche mit dem Motiv, zum Beispiel der Hand, wie ich es eben erwähnt habe, diesem Hand vor dem Gesicht von David Vojnarovic oder auch wie Peter Huscher mit den chemischen Prozessen seine Porträts akzentuiert. Und dazu sagt Kuratorin Patricia Dander:
Wir haben einen sehr klassischen Porträtfotografen auf der einen Seite und dann eine Künstlerin, die sehr konzeptuell arbeitet und vor allem ungegenständliche Fotografien gemacht hat. Aber Sie werden in der Ausstellung sehen, dass es wirklich sehr viele inhaltliche Berührungs- und Bezugspunkte gibt, die für beide Werke die Lesart im Grunde genommen noch einmal auffächern.
Und trifft das denn zu, Carsten, was die Kuratorin sagt, dass man durch die Konfrontation dieser beiden Werke so quasi zu einer neuen Lesbarkeit geführt wird?
Ja, also man kann sagen, dass für Lis de Chêne eigentlich, wenn man das zusammenfassen will, wirklich die Realität der Fotografie in der Materialität der Oberfläche besteht. Auf der anderen Seite führt eben die Konfrontation mit den Porträts von Peter Huscher dazu, dass man in ihren Bildern aber eben nicht nur das abstrakte Experiment sieht, sondern eben auch einen Umgang mit eben Materialien, mit Körperlichkeit, mit der Tradition fotografischen Sehens. Und umgekehrt führt diese Konfrontation von Peter Huschers Bildern mit den Arbeiten von Lis de Chêne dazu, dass man die Porträts, diese Menschenbilder von Peter Huscher, eben auch stärker wie chemisch erzeugte Muster zu lesen beginnt. Weniger Gesichter, sondern tatsächlich eher Muster. Und das ist interessant, was Lis de Chêne selbst dazu sagt.
One of the things that I think I've grappled with is expectation, convention, histories of photography, inclusion.
Also sie sagt, was ich in meiner Fotografie, in meiner Arbeit aufgreife, sind Erwartungen, Konventionen, ist die Geschichte, vor allem die Geschichte der Fotografie, Einschluss, Ausschluss. Ich befinde mich eben nicht direkt in einem Dialog mit diesen Bildern von Peter Huscher, sondern er nutzte eigentlich ähnliche Methoden wie ich auf seine Weise, aber eigentlich geht diese Ausstellung weit über die Bildproduktion hinaus, sondern sie thematisiert eben auch, wie Peter Huscher eben auch in seinen Bildern Erwartungen an das Bild, eben auch wie ich es tue. Auch er thematisierte Ausgeschlossensein, Diskriminierung, also im Grunde politische Themen. Und das ist die unausgesprochene Basis dieser Ausstellung, sagt sie, die Spanne all ihrer Möglichkeiten.
Also eine sehenswerte Retrospektive?
Ja, also ich muss sagen, ziemlich fasziniert sogar von dieser Ausstellung, die ich also auf ihre dezente Weise für sehr gelungen halte. Ich halte sie auch übrigens für mutig, weil man sich als Besucher natürlich zunächst auch fragt, was ist das hier, diese komischen, minimalistischen, silberglänzenden Fotogramme neben den Porträts? Aber es ist wirklich so kuratiert, dass man anfängt, es zu verstehen, mit sehr viel Hintersinn. Und man kann sagen, in dem Zusammenwirken beider Werke wächst diese Ausstellung beider Werke buchstäblich über sich hinaus.
Carsten Probst über Persistence of Vision, die Fotografieausstellung mit Bildern von Peter Huja und Liz de Gen, kann man bis 28. Juni im Gropiusbau in Berlin sehen.
Fazit.
Und wir bleiben noch beim Medium Fotografie und auch in der ähnlichen Zeit New York Chelsea Hotel, der Ort, an dem sich so ziemlich alles, was in der Popwelt Rang und Namen hatte, traf. Leute wie Patti Smith und Robert Mapplethorpe lebten dort, Bob Dylan, Allen Ginsberg, Wim Wenders. Endlos könnte man die Liste fortführen. Und zwei Jahre mischte auch der deutsche Fotograf Albert Skopin mit. Seine Bilder erschienen dann schon früh im Zeitmagazin, so um 1970, verschwanden dann aber spurlos. Claudia Wieler über eine späte Wiederentdeckung und eine Begegnung mit diesem Fotografen Albert Skopin heute.
Mit $270 in der Tasche machte sich Albert Skopin 1969 auf den Weg nach New York. Er war Mitte 20, hatte in München Fotografie studiert und wollte raus aus der kleinbürgerlichen Enge, rein ins kreative Leben. Und da kam er am Chelsea Hotel nicht vorbei, das weit über New York hinaus legendär war.
Ich wusste, dass Janis Joplin da eine Zeit lang gelebt hat und ich dachte, ach, das wäre ja toll, da kannst du vielleicht mal Janis Joplin sehen. Ich wusste auch, dass Dylan dort gelebt hat, auch Leonard Cohen, und für mich war das ein Anziehungspunkt.
Zwar hat er weder Janis Joplin noch Leonard Cohen getroffen, dafür aber andere Künstlerinnen und Künstler, die damals noch unbekannt waren, wie Patti Smith, Robert Mapplethorpe, Rosa von Praunheim, Milos Forman. Sie alle lebten und arbeiteten im Chelsea, probierten sich aus. Für die meisten war das Hotel mehr als nur eine Unterkunft. Es war ein Zuhause.
Dass man längere Zeit im Hotel gewohnt hat und sich kein Apartment gemietet hat, das kam schon öfter vor. Aber natürlich nicht so massiert. Im Chelsea Hotel, also diese Leute wussten das, die wollten dort leben. Die haben sich ja auch die Zimmer sehr schön eingerichtet und ja, hatten eine Identität.
I remember you well, Chelsea Hotel. You're talking so loud and so sweet.
Im Chelsea Hotel hat ein Geist geherrscht, der wirklich Kunst als was Physisches, als was ganz Konkretes verstanden hat. They always talked about art. Jeder hatte damit zu tun.
Albert Skopin sollte für das damals neu gegründete Zeitmagazin eine Fotostrecke über das Chelsea machen. Kennengelernt hat er seine Protagonisten vor allem im Fahrstuhl.
Meistens bin ich im Fahrstuhl angesprochen worden, was machen Sie und woher kommen Sie und so. Und so bin ich dann ins Gespräch gekommen und dann auch immer weitergereicht worden. Oder die sind mitgegangen und gesagt, den muss ich kennenlernen, I'm a friend of his und so weiter. So lief das.
Albert Skopin war ein stiller Beobachter, der sich rückblickend als eher schüchtern beschreibt. Und doch kam er ganz nah an die Menschen im Chelsea heran. Seine Fotos sehen aus wie aus einem Familienalbum. Vieles wirkt beiläufig, fast zufällig. Seine Kamera hat Skopin gelb angemalt. Sie sollte wie ein Spielzeug wirken, um die Atmosphäre so wenig wie möglich zu stören.
Ich habe mit den Leuten wirklich intensiv gesprochen und intensiv zugehört. Menschen ernst zu nehmen, zuzuhören und zu akzeptieren. Das habe ich im Chelsea Hotel erfahren.
Und so sind Albert Skopin ganz wunderbare Fotos gelungen von exzentrischen Bewohnern. Wie die stark geschminkte Zimmernachbarin Lola, die Gedichte an ihre Zimmerwände schrieb. Der Filmkomponist George Kleinsinger, der sich im Chelsea 25 Jahre häuslich einrichtete, mit exotischen Pflanzen, tropischen Vögeln und Reptilien.
Das war eine Welt. Aber das Tolle war eben, sie gingen in die Tür und kamen in eine Welt und sie kamen in die nächste Tür und waren in einer völlig anderen Welt.
Wir sehen Hotelmanager Stanley Barth in der Lobby, in der Kunstwerke jener Mieter hängen, die ihre Rechnungen nicht mit Dollar bezahlen konnten. Oder einen gewissen Prinz Roderick Güker, der, nur mit einer Unterhose bekleidet, in seinem winzigen Zimmer sitzt, inmitten von gebauten Würfeln und Kuben aus Papier.
Ich glaube, er war Architekt und hat dann diese Kuben gebaut und hatte nie Anerkennung gefunden. Und er hat sich dann sehr geöffnet und so wie er sich geöffnet hat, hat er dann seine Krawatte ausgezogen, seinen Anzug und saß mir plötzlich in der Unterhose gegenüber. Aber es ist uns beiden nicht aufgefallen während des Gesprächs. Es war zwar ungewöhnlich, aber es war fast normal.
Und immer wieder gibt es Fotos von Patti Smith, die gemeinsam mit Robert Mapplethorpe einige Jahre im Chelsea lebte. In einem chaotischen Zimmer, vollgestopft mit Bildern, Schallplatten, Kuscheltieren, Kartons.
Sie hat damals immer wieder ihre Gedichte vorgelesen. Und die Gedichte hatten schon diese Kraft, die sie auch später dann wirklich berühmt gemacht haben. Sie spürten einen unheimlichen Wille zum Erfolg und to be a star. Das war das Ziel.
Here they come now, Chelsea girls.
Wie Patti Smith stehen viele KünstlerInnen, die in diesem Bildband versammelt sind, noch am Anfang ihrer Karriere. Ohne sich selbst zu inszenieren, lassen sie sich im Moment ablichten. Und das macht diese Fotos so besonders, dass sie ungeschminkt eine Zeit einfangen, in der in New York noch alles möglich schien.
Erst vor 10 Jahren sind diese Fotos von Alberts Kopien durch Zufall wieder aufgetaucht und jetzt im Bildband Kopien Chelsea Hotel veröffentlicht. Ein Künstlergespräch findet am Dienstag in der Galerie Feldbusch-Wiesner-Rudolf in Berlin statt. Und Claudia Wheeler berichtete für Fazit. Der Hofbauer-Kongress ist ein Treffpunkt für Filmbegeisterte mit Neigung zum Abgründigen, zum Kitschigen, auch Schmierigen, was natürlich auch schon wieder streitbare Bewertungskategorien sind. Jedenfalls werden dort bei diesem Festival in Nürnberg seit 15 Jahren Filme der jüngeren Geschichte gezeigt, die ja beim Feuilleton schon immer unten durchgefallen sind oder wären, so Schlager-, Sex- und Unterhaltungsfilme, denen gemeinsam ist, dass sie wenig gewertschätzt, aber unter filmwissenschaftlichem Blickwinkel dann doch irgendwie interessant sind. In diesem Jahr bestand eine Besonderheit darin, dass in allen Vorstellungen Überraschungsfilme gezeigt wurden, also kein Motto, außer dem der Unberechenbarkeit. Unser Filmkritiker Jochen Werner war für Fazit dabei. Hallo Jochen.
Hallo.
Da braucht es ja schon auch ein bisschen Vertrauen, ein Festival zu besuchen, bei dem man überhaupt nicht weiß, welche Filme jetzt gezeigt werden, oder?
Ja, das stimmt sicherlich, aber dieses Vertrauen haben sich die KuratorInnen des Festivals, das Hofbauer-Kommando, auch wirklich über viele Jahre erarbeitet. Die Hofbauer-Kongresse finden ja bereits seit 2011 statt und die haben angefangen als ja so klandestine Filmabende im engsten Freundeskreis und die haben sich dann immer mehr herumgesprochen und dann fingen Menschen an, irgendwann extra dafür nach Nürnberg anzureisen und man konnte damals so in den Filmblogs lesen, dass da was ganz Besonderes passiert, wo man unbedingt dabei sein muss, dass da wirklich mal neue Perspektiven auf die Kinogeschichte aufgemacht werden, dass da an einem alternativen Filmkanon gebaut wird. Also das ist wirklich auch eine Erfolgsgeschichte aus den Goldgräberjahren der sozialen Medien. Die cinephilen Netzwerke über Facebook waren da stark involviert. Und so ist dann aus obskuren Treffen im ganz kleinen Kreis über die Jahre wirklich ein florierendes und sehr professionell organisiertes Filmfestival geworden. Und diese Entscheidung, das Programm eben nicht mehr anzukündigen, ist dann eigentlich auch eine Rückwendung zu den anarchischeren Anfangstagen. Also da stellt man dann wirklich so das stetige überrascht werden von irgendwas, von dem man vielleicht vorher gar nicht wusste, dass es das überhaupt gibt, als so eine Art Grundwert des Festivals ins Zentrum.
Wir sprechen gleich noch darüber, was es dieses Jahr zu sehen gab. Aber um das besser zu verstehen, sollten wir es vielleicht einbetten in diese typische Hofbauer-Kongress-Atmosphäre. Was sind das für Filme, die man alljährlich in Nürnberg sehen kann?
Also das Spektrum der Filme ist tatsächlich relativ breit. Wenn man da ganz oberflächlich drauf schaut, dann wird der Hofbauer-Kongress gerne mal als ein Sexfilmfestival bezeichnet. Das greift aber eigentlich zu kurz, obwohl die Wurzeln tatsächlich darin liegen, dass man sich eben erstmals wirklich die deutschen Softsexfilme aus den 70er Jahren ernsthaft mal wieder angeschaut hat.
Also sowas wie Schulmädchenreport.
Genau. Und der Regisseur der Schulmädchenreportfilme oder der meisten Schulmädchenreportfilme, es gibt ja 13 davon, Ernst Hofbauer, ist dann auch zum Namenspatron des Festivals geworden. Und das ist natürlich auch eine gezielt gesetzte Provokation gewesen. Wir erinnern uns ja vielleicht, die Regisseure des neuen deutschen Films haben irgendwann mal im Oberhausener Manifest proklamiert, Papas Kino ist tot, es lebe jetzt der Autorenfilm. Und 50 Jahre später kommt dann eine neue Generation, dann kommen die Enkel oder die Urenkel der Oberhausener, gründen eine neue Szene viele Bewegungen und fordern weg mit dem Autorenfilm. Und wir schauen uns jetzt mal all die Genrefilme und wir schauen uns das populäre Kino wieder an, das damals eben mit abgeräumt wurde. Wir schauen die Krimis, die Sexfilme, die Schlagerfilme und wir schauen uns die mit einem durchaus seriösen Blick an und eben nicht als eine reine Trash-Veranstaltung. Mhm. Und aus all diesen Genres setzt sich dann auch das Programm der Kongresse zusammen.
Ja, wie sieht denn dieser seriöse Blick aus?
Also man kann, wenn man sich so einen Sexfilm aus den 70er Jahren mit seriösem Blick anschaut, viel über die Gesellschaft erfahren, in der er entstanden ist. Also die Hofbauer-Kongresse sind zum Beispiel auch ein Spiegelkabinett der alten Bundesrepublik. Diese Sexfilme waren ja damals unglaublich erfolgreich. Das kann man sich ja heute kaum noch vorstellen. Aber der Schulmädchenreport war ja keine Nischenproduktion für so obskure Schmuddelkinos, sondern es war ein Blockbuster seiner Zeit. Und in diesem Film steckt eben alles drin, was die Gesellschaft damals auch geprägt hat. Diese ganze Verklemmtheit und Spießigkeit, der alltägliche Sexismus auch bei dem gleichzeitigen Wunsch, jetzt aber mal so richtig freizügig und frivol und offen zu sein. Und diese Freizügigkeit wird dann wieder erschlagen von dieser allumfassenden deutschen Biedernis und diese Filme wieder anschauen heute. Das heißt auch irgendwie eine Historiografie der Bundesrepublik zu betreiben, auch zu verstehen, wo diese Gesellschaft, in der wir heute leben, herkommt. Und auf der anderen Seite ist es dann fast so eine Art, ja, so eine Art Exorzismus im Kino, also ein gemeinsames Weglachen von dieser Spießigkeit, von diesem Sexismus und diesem Alltagsrassismus auch, der da immer wieder drin steckt.
Gab es denn in diesem Jahr einen besonderen Schwerpunkt oder einen, ja, vielleicht auch besonderen Höhepunkt im Programm?
Also mein Höhepunkt war auf jeden Fall ein Schwerpunkt, der sich so im Verlauf der Festivaltage zusammengepuzzelt hat. Da waren nämlich 3 sehr verschiedene Heimatfilme zu sehen.
Aha.
Und das ist ja nun
ganz was anderes.
Ganz was anderes. Der Heimatfilm ist ja nun wirklich das Gegenteil von Sex. Da haben wir die schmucken Förster und die herzensguten Schwarzwaldmädels. Das ist alles super keusch und super harmonieselig in einer Naturidylle, in der der Zweite Weltkrieg nie stattgefunden hat. So das Klischee. Aber tatsächlich ist es dann doch ein bisschen komplizierter auch mit dem Genre.
Vielleicht hören wir mal in einen der Filme rein. Du hast ja einen Ausschnitt mitgebracht mit dem folgenden Dialog aus Heimat deine Sterne von 1959.
Momentan weiß ich wirklich nicht.
Oh, jetzt sagt er so einen Hallo, Drianos, wie man sich so verstehen kann.
Wieso?
Wo du ohne mich nicht mehr am Leben wärst. Wo du ohne mich verhungert wärst, wenn ich nicht anno 47 da, wirst du zum Hamstern kommen bist. Dir zentnerweise Eier, Fett und Speck.
Ah, jetzt weiß ich, ja. Der Gruberbauer aus Mitterfinsing, was?
Da staunst du, was, mein Lieber? Aber gut, schaust du aus. Ausgezeichnet. Hm. So gesund, so. Du warst damals so spitzig.
Naja, damals habe ich auch kaum etwas zu essen gehabt.
Ja, ja.
Und so viel habe ich von dir auch nicht bekommen.
Na komm.
Du, für die kaum gebrauchte Schreibmaschine, einen halben Kilo Butter und 6 Eier. Und eins hat gestunken davon.
Da geht's also um Schwarzmarkthandel und Hunger in der Nachkriegszeit. Trotzdem klingt ja in diesem kleinen Ausschnitt auch schon dieses davor an, ne?
Ja, genau. Aber das, was dann letzten Endes dazu geführt hat, wird dann doch noch ein Stück weit außen vor gehalten. Es gibt auch eine Szene in so einem vertriebenen Verband in diesem Film. Die schauen sich da in einer langen Szene mit tränenglänzenden Augen einen Film über Schlesien, über die verlorene Heimat an. Und da wird auch nicht wirklich thematisiert, warum genau sie denn da nun flüchten mussten. Also manche von diesen Filmen sind politisch durchaus zweifelhaft. Also da ist das Klischee dann durchaus nicht falsch. Aber trotzdem ist der Heimatfilm ein Genre, in dem damals die westdeutsche Gesellschaft in den 50ern alle Konflikte, die sie damals umgetrieben hat, auch verhandelt hat. Deswegen ist es auch so ein bisschen seltsam, dass sich in der deutschen Filmgeschichtsschreibung eigentlich seit Jahrzehnten dieses Genre niemand mehr richtig angeschaut hat. Da sind wirklich hunderte Filme entstanden von extrem unterschiedlicher Ambition, von unterschiedlicher Qualität und auch auf sehr unterschiedlichem Reflexionsniveau, was eben die Thematisierung genau dieser Konflikte angeht. Und ich finde es tatsächlich verblüffend, dass es zum Beispiel nicht schon längst eine große, umfassende Berlinale-Retrospektive zum deutschen Heimatfilm gegeben hat. Ich finde eigentlich, ist es eine ureigene Aufgabe der deutschen Kinoinstitutionen, sich eben diese prägende Phase des deutschen Nachkriegskino auch anzuschauen, mit kritischem Blick, aber auch mit offenem Auge und das eben nicht in so Klischees, die dem Ganzen überhaupt nicht gerecht werden, stecken zu lassen. Und ja, das ist aber fürchte ich auch weiterhin nicht in Sicht. Daher kommt diese Aufgabe nun den subkulturelleren Filmfestivals wie in dem Hofbauer Kongress zu.
Ja, und da kann man ja nur sagen, schön, dass es den Hofbauer Kongress gibt. Jochen Werner war für uns dabei, für Fazit, im Nürnberger Kommkino, wo der Hofbauer Kongress jedes Jahr stattfindet. Und ich sage ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und vom Soft-Erotik- bzw. Heimatfilm beim Hofbauer-Kongress geht es schnurstracks zur Kulturpresseschau hier bei Fazit, heute mit Lotta Wieden, die auch nicht am derzeitigen Schmuddel- bzw. MeToo-Thema Nummer 1 vorbeikommt.
Diese Feuilleton-Presseschau wird ein wenig männerlastig. Und das liegt nicht allein an dem Schauspieler, Comedian und Moderator Christian Ulmen und dem, was ihm von seiner einstigen Ehefrau Colleen Fernandez vorgeworfen wird, nämlich über Jahre hinweg Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und mit Hilfe von KI pornografische Videos und Bilder von ihr verbreitet zu haben. Aber werfen wir zunächst einen Blick in die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die den Fall Ulmen mit keinem Wort erwähnt. Stattdessen geht es um Gustave Courbet, den malenden Revolutionär, dem das Wiener Leopoldmuseum eine neue große Ausstellung gewidmet hat, und um den Architekten Rem Koolhaas, dessen Erweiterungsbau des New Yorker Museums für zeitgenössische Kunst nun endlich eröffnet wurde. Und schließlich ums Theater. Das folgt man FAZ-Autor Simon Strauß, in einer fulminanten Krise steckt. In München, wo Barbara Mundel seit 2020 das Sagen hat, ganz besonders. Während früher unter Matthias Lilienthal alles viel besser war. Und natürlich geht es, die Leipziger Buchmesse ist gerade zu Ende gegangen, auch um Wolfram Weimer. Gibt es denn jetzt kein anderes Thema mehr als Wolfram Weimer? Fragt FAZ-Autor Jan Wiele leicht genervt. Seine Antwort? Beim kulturellen Teil der diesjährigen Buchmesse schien es jedenfalls so. Fast keine Begrüßung, keine Laudatio, keine Dankesrede, keine Begegnung am Verlagsstand oder in der Stadt, bei der nicht auf die Pannenserie des Kulturstaatsministers Bezug genommen worden wäre. Ähnliches Fazit, nur sehr viel kürzer, in der Taz, die das Leipziger Messegeschehen in einer Dreiwortüberschrift so zusammenfasst: Es weimerte sehr. Während der Name Weimer hier schon im Präteritum auftaucht, wird der Name Christian Ulmen künftig wohl noch häufiger Schlagzeilen machen. Zum Beispiel in der Tageszeitung Die Welt, in der Dennis Sand das Kunststück gelingt, eine Lobeshymne auf Christian Ulmen zu verfassen, die sich über 4/5 seines gesamten Artikels zieht und Ulmen als genialen Comedian preist. Erst im vorletzten Absatz werden die Vorwürfe seiner früheren Ehefrau überhaupt erwähnt. Anders die Süddeutsche Zeitung, die die Sache unter der Überschrift »Der Feind im eigenen Bett« etwas grundsätzlicher angeht. Wie umgehen mit Bitterkeit und Wut, fragt SZ-Autorin Aurelie von Blatschekowitsch. Sie schreibt: Vorwürfe wie die gegen Christian Ulmen, Fälle wie der von Giselle Pellicot, wieder Missbrauch aus den Epstein-Files und die ständigen Nachrichten von Femiziden drängen uns immer wieder das auf, was Frauen in ihrem Alltag die meiste Zeit beiseite schieben müssen. Es gibt Männer, die Frauen ihres Geschlechts wegen verachten. Und es müssen viele sein. Beiseite schieben müssen Frauen dieses Wissen, so von Blatschekowitsch, weil sie mit Männern leben. Sie fahren mit ihnen U-Bahn, arbeiten mit ihnen. Sie lieben Männer. Es sind ihre Väter, Freunde, Idole, Brüder, Söhne, Partner. Ob es wirklich nur darum geht, eine Gesetzeslücke zu schließen, darf bezweifelt werden.
Das war die Kulturpresseschau von Lotta Wieden und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.